das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Romy Hiller.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Vor fast genau einer Woche begann Israel mit seiner Operation Rising Lion den Überraschungsangriff auf den Iran. Und wer gedacht hatte, es würde sich dabei zunächst um einen heftigen, aber zeitlich begrenzten Einsatz handeln, der sah sich schnell getäuscht. Täglich gehen die gegenseitigen Angriffe weiter und mit der Reaktion des Iran kommt auch Israels vielgerühmte Raketenabwehr langsam an ihre Grenzen. Am frühen Morgen wurde heute im Süden Israels erstmals auch ein Krankenhaus getroffen. Es gab mehrere Verletzte, ebenso durch Einschläge im Großraum Tel Aviv. Israel hat seinerseits weiter die Atomanlagen des Iran im Visier und bombardierte neben Zielen in der Hauptstadt Teheran auch Einrichtungen in Isfahan, Arak und Natanz. Das wohl größte unterirdische Atomlabor des Iran in Fordo blieb offenbar bislang verschont. Währenddessen drohte Israels Verteidigungsminister Katz, Irans obersten Führer Ayatollah Khamenei, ein Diktator wie er, könne nicht weiter existieren. Gabriele Dunkel fasst zusammen.
Rauch über dem Soroka-Krankenhaus in Beersheva im Süden von Israel. Am frühen Morgen schlägt eine iranische Rakete ein und zerstört große Teile des Komplexes. Schon gestern wurden ganze Stationen vorsorglich geräumt. Seit Tagen werden in Israel Krankenhäuser evakuiert, Patienten in unterirdische Bereiche verlegt. Nach Angaben der Klinikleitung wurden bei dem Angriff heute 40 Menschen verletzt. Die Rakete hatte sehr viel Kraft, sodass auch das andere Gebäude ganz in der Nähe stark beschädigt wurde. Und dort gab es viele Menschen, die Hilfe benötigten. Die iranische Revolutionsgarde erklärte, Ziel des Angriffs seien israelische Militär- und Geheimdienstanlagen in der Nähe des Krankenhauses gewesen. Die israelische Regierung verurteilt den Angriff scharf. Der Verteidigungsminister droht Irans oberstem Führer Khamenei direkt. Ich will sagen, ein Diktator wie Khamenei, der an der Spitze eines Staates wie Iran steht und sich die Zerstörung des Staates Israel auf die Fahne geschrieben hat, dieses schreckliche Ziel der Zerstörung Israels kann nicht weiter existieren. Zu einem möglichen Fall des Regimes in Teheran sagte Premierminister Netanyahu heute: Die Leute fragen mich, ob wir den Sturz des Regimes anstreben. Das könnte ein Ergebnis sein. Auch Israel hat in der Nacht wieder Ziele im Iran angegriffen, unter anderem den Schwerwasserreaktor nahe der Stadt Arak. Das iranische Staatsfernsehen berichtete, es bestehe keinerlei Strahlungsgefahr. Die Anlage sei bereits vor dem Angriff evakuiert worden. Zuvor hatte Israel zur Evakuierung des Gebiets aufgerufen. Die Mitteilung des Militärs wurde auf der Plattform X geteilt. Die ist im Iran jedoch verboten und das Internet zudem stark eingeschränkt. Die Rolle der USA noch ungewiss. Inwiefern der Krieg sich ausweitet, wird von US-Präsident Trump abhängen. Der lässt am Abend wörtlich ausrichten. Angesichts der Tatsache, dass es in naher Zukunft eine erhebliche Chance für Verhandlungen mit dem Iran geben könnte oder auch nicht, werde ich meine Entscheidung darüber, ob ich einschreiten werde oder nicht, innerhalb der nächsten 2 Wochen treffen. Im BBC-Interview warnt der stellvertretende iranische Außenminister: Wir denken nicht, dass dies ein amerikanischer Krieg ist, aber wenn Sie in den Krieg eintreten wollen, wird Trump für immer für einen Krieg in Erinnerung bleiben, der nicht sein Krieg war, in den er aber hineingezogen wurde. An der iranisch-türkischen Grenze kommen auch heute viele an, die den Iran verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Ja, meine Familie, meine Mutter, Vater, meine Schwester, alle sind noch da. Es ist wirklich schlimm. Ich hoffe nur das Beste. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht.
Ja, den von US-Präsident Trump ins Spiel gebrachten Zeitrahmen von bis zu 2 Wochen versucht auch der deutsche Außenminister zu nutzen. Johann Wadephul hatte ja mit den Kriegen gegen die Ukraine und in Gaza sowieso schon kaum Eingewöhnungszeit in das neue Amt. Nun kommt seit vergangenem Freitag eben noch das hinzu, was der Bundeskanzler als die Drecksarbeit bezeichnet hat, die Israel auch für uns mache. Um auszuloten, aber welche anderen diplomatischen Wege es gäbe, will sich Wadephul morgen in Genf gemeinsam mit seinem französischen und britischen Amtskollegen im sogenannten E3-Format mit dem Außenminister des Iran treffen. Aber welches Gewicht hat Deutschland dabei? Stefan Stuchlig.
Heute Mittag vor dem Auswärtigen Amt. Persische Löwenbanner werden geschwenkt.
patriotische Lieder angestimmt. Schartreue Oppositionelle protestieren. Mit dem Vertreter des Regimes in Teheran dürfe der deutsche Außenminister auf keinen Fall sprechen.
Wie kann man mit einem Regime verhandeln, das systematisch Oppositionelle auf europäischem Boden ermordet hat, sogar in Deutschland?
Wie kann man sich an einen Tisch setzen mit einem Regime, das das eigene Volk massakriert? Und wie kann es sein, dass ein Land wie Deutschland, das sich selbst für Demokratie und Menschenrechte lobt, sich mit genau diesem Terrorregime trifft?
Zu diesem Zeitpunkt telefoniert der Kanzler aber schon mit dem israelischen Premierminister. Es solle mehr Diplomatie geben und nicht weniger. Die Kanzlerpartei hält das Treffen in Genf auf jeden Fall nicht für völlig aussichtslos.
Diese diplomatische Chance hat Iran noch. Es ist offen, aber auch nicht völlig ausgeschlossen, dass das iranische Regime, das ja in seiner Existenz selber bedroht ist, angesichts der Bedrohung der eigenen Machtexistenz möglicherweise dann das für das geringere Übel hält.
Aber will die iranische Führung, will etwa Ayatollah Khamenei überhaupt verhandeln? Oder muss erst die Führung in Teheran weg? Es gibt Stimmen für einen Wechsel an der Spitze, selbst wenn man ihn militärisch erzwingen müsse. Auch der Kanzler ist in den letzten Tagen so verstanden worden. Aber zu einem Sturz des Regimes sagt die SPD kategorisch nein.
Wer glaubt, von außen eine mögliche Demokratie reinzubekommen in den Nahen Osten mit einem Regime-Change, muss einfach nur in die Geschichte gucken. Deshalb wollen wir alles dran setzen, dass wir Deeskalation bekommen und einen Flächenbrand verhindern.
Zivile Atomanlagen des Iran, wie diese in Bushehr, könnten nach europäischen Vorstellungen mit Einschränkungen weiter betrieben werden. Das dürfte ein Verhandlungsansatz für morgen sein. Möglicherweise aber sagen da die USA nein, befürchten die Grünen.
Die Amerikaner gehen mittlerweile auf ein Vollverbot jedes Atomprogramms im Iran, auch eines zivilen Atomprogramms. Das beißt sich ein bisschen und das macht einen Erfolg der Verhandlungen auch schwieriger. Aber der europäische Weg ist der, dem wahrscheinlich die Iraner eher mitgehen würden. Der amerikanische ist der, den die Israelis eher mitgehen würden. Ich hoffe, da gibt es eine Brücke zwischen diesen beiden Positionen, die für alle begehbar ist.
Es werden auf jeden Fall komplizierte Verhandlungen morgen in Genf. Anscheinend auch, was die Umstände betrifft. Der genaue Ort und der Zeitpunkt der Zusammenkunft sind bis zur Stunde noch nicht bekannt.
Und dazu begrüße ich jetzt Guido Steinberg, Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend, Herr Steinberg.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Wenn das stimmt, dass Europa einerseits und die USA bzw. Israel unterschiedliche Ziele verfolgen, welche Chancen auf Erfolg haben die Verhandlungen morgen da in Genf dann?
Wahrscheinlich gar keine. Und zwar vor allem deshalb, weil die Europäer und die Deutschen in den letzten Jahren in diesen ganzen Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und weil sie vom jetzigen Präsidenten Trump systematisch an den Rand des Geschehens gedrängt wurden. Es wird in den nächsten Tagen und Wochen vor allem darum gehen, wie sich Iran zu den amerikanischen Forderungen stellt und nicht darum, wie dieses Gespräch morgen ausgeht.
Wenn Deutschland aber trotzdem mehr Diplomatie und vor allen Dingen auch mehr Gewicht und eine eigene Führungsrolle da ins Spiel bringen möchte, wenn man dann auf die Aussage des Kanzlers blickt, Israel würde für uns alle die Drecksarbeit machen, wie hilfreich ist das dann?
Ja, das einmal dahingestellt, wie klug diese Aussage war. Aber sie beschreibt natürlich eine etwas bittere Wahrheit. Das iranische Atomprogramm war immer darauf ausgerichtet, eine Atombombe zu entwickeln. Und hätte nach einem Abschluss nicht nur Israel gefährdet, sondern auch einen Rüstungswettlauf im Nahen Osten hervorgerufen. Saudi-Arabien, vielleicht auch die Türkei, Ägypten hätten sich wahrscheinlich nuklear bewaffnet. Und Iran wäre irgendwann eines Tages auch in der Lage gewesen, Europa zu bedrohen. Die iranischen Marschflugkörper, die können heute schon Südeuropa erreichen. Also faktisch war das eine richtige Aussage. Sie war natürlich insofern sehr, sehr problematisch, weil sie noch einmal verdeutlicht hat, dass ja noch nicht einmal die Europäer einig sind in ihrer Haltung zu diesem Konflikt. Vor allem Frankreich fährt eine ganz, ganz andere israelkritische Linie. Da wird es schwer werden, überhaupt nur eine eigene Position zu finden, geschweige denn zu irgendeinem Erfolg mit den Iranern zu kommen.
Während die Europäer sich da sortieren, scheinen die Israelis jedenfalls fest entschlossen, das iranische Atomprogramm so oder so ein für alle Mal zu zerstören. Aber die Frage ist ja, ist das überhaupt machbar? Selbst wenn da jetzt ganz viel zerstört wird, die Anlagen, lässt sich das wirklich so wegbomben?
Nein, natürlich nicht. Zumindest können die Israelis das nicht. Das zeigt sich schon in Natanz, wo nicht so ganz klar ist, wie groß die Zerstörungen sind. Das zeigt sich aber vor allem an der tief im Untergrund liegenden Atomanlage von Fordo. Da hat es bisher kaum Angriffe oder vielleicht sogar gar keine Angriffe gegeben. Ganz einfach deshalb, weil die Israelis darauf warten, dass die USA bunkerbrechende Bomben schicken, über die nur die USA verfügen, mit B-2-Bombern. Das sind die einzigen Flugzeuge, die diese schweren Bomben auch tragen können. Ohne amerikanische Hilfe wird es nicht möglich sein, die Urananreicherungsanlage von Fordo zu zerstören. Und wenn dann dieser Krieg endet, ohne dass Fordo zerstört ist, dann ist das israelische Ziel einer Zerstörung des gesamten Programms nicht erreicht. Und dann ist dieser Krieg auch aus israelischer Sicht ein Misserfolg.
Israel hat diesen Angriff ja auch damit begründet, der Iran stünde kurz vor der Atombombe. Nun ist es ja keine neue Behauptung, die gab es auch von Netanyahu schon früher. Es gibt aber Zweifel daran. Sind die berechtigt?
Ja, die sind durchaus berechtigt. Ganz einfach deshalb, weil die Israelis noch einmal eine neue Information gebracht haben. Sie haben nämlich als Begründung für diesen Krieg behauptet, dass Iran sich entschieden hätte, jetzt ganz schnell in Richtung einer Atombombe zu gehen. Diese Informationen sind noch nicht einmal von der amerikanischen Seite bestätigt. Wir wissen also nicht, ob sie zutreffen. Was allerdings zutrifft, ist, dass Iran immer auf eine nukleare Bewaffnung hingearbeitet hat und nicht mehr so weit von dieser nuklearen Bewaffnung entfernt war. Die Frage ist also, war das tatsächlich jetzt eine ganz akute Gefahr oder waren da vielleicht noch einige Monate Zeit? War da also noch Zeit, vor allem für die Verhandlungen, die ja zwischen den USA und Iran noch bis vor wenigen Wochen geführt wurden?
Sehen Sie das dann auch ein völkerrechtliches Problem?
Ja, das gibt es durchaus. Allerdings halte ich die israelische Position trotzdem für nachvollziehbar. Selbst wenn eine nukleare Bewaffnung nicht kurz bevorstand, bot sich natürlich aus israelischer Sicht im Moment eine sehr, sehr günstige Gelegenheit. Ganz einfach deshalb, weil Israel im Oktober 2024 die strategische Luftabwehr der Iraner zerstört hatte. Außerdem sind die wichtigsten Proxies, also die Stellvertreterkräfte der Iraner in der Region, stark geschwächt, die Hisbollah, die Hamas, aber auch Gruppen in Syrien. Und deswegen war das jetzt für die Israelis eine goldene Gelegenheit. Bei einem so großen Thema wäre ich zurückhaltend, da allzu sehr mit dem Völkerrecht zu argumentieren. Israel musste aus meiner Sicht auch zu irgendeinem Zeitpunkt operieren. Und ich kann nachvollziehen, dass dieser Zeitpunkt aus israelischer Sicht jetzt gegeben schien.
Das Atomprogramm ist ja das eine, ein möglicher Sturz des Mullah-Regimes ein anderes Szenario. Die Formulierung gibt es ja auch. Heute gab es auch die offene Drohung, Khamenei töten zu wollen vielleicht. Wie schätzen Sie da die Wahrscheinlichkeit für einen Regimewechsel ein?
Ja, also ich halte die Wahrscheinlichkeit für nicht sehr hoch. Es ist sehr schwierig, ein Regime, vor allem ein so starkes Regime wie das iranische der Islamischen Republik, nur mit Luftschlägen zu stürzen. Aus meiner Sicht kann die Islamische Republik sich insgesamt auch nur selbst stürzen, ganz einfach deshalb, weil es am Boden keine organisierte Opposition gibt. Es gibt keine militanten Gruppen, die das Regime bekämpfen. Die einzige Möglichkeit, das Regime in dieser Krise zu stürzen, ist, innere Konflikte zu schüren. sodass dann diese Konflikte aufbrechen und sich irgendwann dann die Militärs, die Sicherheitskräfte des Regimes gegenseitig bekämpfen. Diese Hoffnung scheint Israel zu haben. Das kann man etwa daran ablesen, dass die führenden Militärs, die getötet wurden, alle den Revolutionsgarden angehören, der Chef der konventionellen Armee aber nicht getötet wurde. Trotzdem scheint mir die Hoffnung, dass da Konflikte aufbrechen, zunächst einmal ohne Grundlage zu sein. Es gibt bisher überhaupt keine Informationen über Brüche innerhalb der Sicherheitskräfte des Regimes. Die sind über 1 Million Mann stark, die unter Waffen sind. Und wenn die einig bleiben, dann werden die auch die Kontrolle über das Land behalten. Egal, ob der oberste Führer stirbt, egal, ob noch weitere führende Militärs getötet werden, egal auch, wie lange diese Luftangriffe anhalten.
Einschätzungen von Guido Steinberg. Vielen Dank dafür nach Berlin.
Danke Ihnen.
Es hat mehr als 10 Jahre gedauert und vor allem die Bedrohung durch einen Angriffskrieg mitten in Europa gebraucht, aber das Ziel ist erreicht. Erstmals erfüllen alle NATO-Länder das viel zitierte 2%-Ziel, das die Mitgliedstaaten ja bereits 2014 vereinbart hatten. So verkündete es kurz vor dem NATO-Gipfel Generalsekretär Mark Rutte. Doch in Den Haag geht es kommende Woche schon um die nächste Stufe. 5% des Bruttoinlandsprodukts soll jeder künftig für Sicherheit ausgeben. Ein Signal Richtung Wladimir Putin, aber wohl auch Richtung Donald Trump. Das Gipfelprogramm und seine Arbeitssitzungen sollen angeblich extra kurz gehalten werden. Vielleicht damit Trump nicht wieder vorzeitig abreist, wie zuletzt beim G7-Gipfel. Christian Feld.
Noch bereiten sie vor. In dieses Hotel sollen Donald Trump und seine Delegation beim NATO-Gipfel einziehen. Und das hat Folgen für das benachbarte Riesenrad mit dem schönen Namen Schöne Aussicht. Denn mit der Aussicht auf das Trump-Hotel wird es nichts. Die Gondeln müssen abgebaut werden. Sicherheitsgründe. Der Betreiber nimmt es mit Humor. Ich hoffe, dass Sie beim Gipfel dafür sorgen, dass die Welt ein Stück besser wird. Und wenn wir hier dafür sorgen können, dass wir mit den 36 Gondeln, die wir abbauen, die Welt ein Stückchen besser machen, dann haben wir das doch gut gemacht. Sandstrand im Ausnahmezustand. Die, die hier wohnen oder urlauben wollen, finden das weniger gut. Es soll schönes Wetter werden und da dürfen wir nicht hier sein. Das ist sehr schade. Ich finde es einen Skandal, dass das sein muss, was das alles kostet. Das Riesenrad muss abgebaut werden, das ist beängstigend. Dreht sich beim NATO-Gipfel Anfang kommender Woche alles darum, es Trump recht zu machen, vor allem indem in Den Haag höhere Verteidigungsausgaben beschlossen werden? Nein, sagt Generalsekretär Rutte im ARD-Interview. Und dann lobt er Trump doch für seine Forderungen. Trump war dabei sehr hart und mir gefiel das, weil wir dieses Engagement von ihm brauchen. Und jetzt liefern wir. Bedeutet, jedes NATO-Land soll demnächst deutlich mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Nicht 2, sondern 3,5% der Wirtschaftsleistung plus noch einmal 1,5% für Investitionen, die militärischen und zivilen Nutzen haben. Zum Beispiel bessere Bahnlinien. Zusammen macht das 5%. Genau das, was Trump immer gefordert hatte, ist also doch alles auf den US-Präsidenten ausgerichtet. Rutte betont, man brauche Aufrüstung zum Schutz vor Russland. Über einen möglichen Angriff auf ein NATO-Land zu sprechen, sei keine Panikmache. Nicht heute, aber vielleicht in 3 oder 5 Jahren. Und wir müssen sicherstellen, dass wir dann verteidigungsbereit sind. Deshalb müssen wir diese Investitionen tätigen. Putin spricht von einer Legende und Lügen, zuletzt noch gestern. Es ist irrational und sinnlos. Und natürlich geht von uns keine Bedrohung aus. Und es sei alles Unsinn. Das dürften Sie beim NATO-Gipfel gänzlich anders sehen. Trump hat bestätigt, dass er kommen wolle. Und danach hängen Sie die Gondeln wieder auf.
Jedes einzelne Bild steht für eine Straftat. Und vor allem für unfassbares seelisches und körperliches Leid. Es sind unzählige Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die im Netz kursieren und zwischen Pädokriminellen ausgetauscht werden. Obwohl nicht nur die Taten selbst, sondern allein der Besitz solcher Bilder schon strafbar ist. Doch um den Tätern auf die Spur zu kommen oder sie vor Gericht zu bringen, müssen auch die Ermittler Massen an Fotos und Videos sichten und dokumentieren, was zu einer großen Belastung werden kann. Andreas Herz.
Einsatz für die Augsburger Kommissarinnen Denise Rittel und Ahu Thoma. Sie sind einem Mann auf der Spur, der große Mengen an kinderpornografischem Material verbreiten soll. Möglicherweise sogar selbst hergestellt.
Einzelpakete, wo er einmalig 43 Dateien hochgeladen hat zum Beispiel. Und ich weiß zwar jetzt, dass er wohl keine eigenen Kinder hat, aber ich weiß ja nicht, ob er vielleicht durch die Verwandtschaft, durch Geschwister nicht einen Neffen hat.
Immer im Morgengrauen rücken sie aus, um Tatverdächtige zu Hause anzutreffen, belastendes Material sicherzustellen.
Wir haben auch schon Scheiben eingeschlagen, um die Tür zu öffnen. Also wenn die uns nicht aufmachen und wir wollen aber rein, wir haben ja den Durchsuchungsbeschluss, dann gehen wir auch rein.
Was auch immer sie gleich finden werden. Im Präsidium folgt stets die Auswertung. Besonders belastend die Tonspuren der Videos.
Wenn Gewalt gegenüber einem Kind verübt wird, Schmerzen mit im Spiel sind, die werden natürlich mit Geräuschen geäußert. Und das sich dann nochmal anzuhören, ist natürlich belastend.
Gibt es da auch Situationen, wo Sie manchmal auch mal Unterbrechungen brauchen?
Auf jeden Fall.
Die beiden sichten nun einen Fall der vergangenen Woche. Wir verlassen das Büro, nur die Kamera läuft weiter.
Wie alt wird das Mädel sein? 3, 4?
Na, man sieht es so schlecht, aber älter nicht.
Das Junge, ein männliches Kind, wird von der erwachsenen männlichen anal penetriert. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Kleinkind. Das schauen wir mal, was da noch kommt. Das ist jetzt seine Frau wahrscheinlich, oder?
Und solche Videos werden immer häufiger verbreitet. Die Kommissarinnen nehmen uns mit in die IT-Forensik. Sichergestellte Datenträger mit enormen Datenmengen.
Also wir hatten einen Vorgang, da hat man 12 Terabyte an kinderpornografischem Material. Das waren 12 Terabyte Daten. Und das war nur Kinderpornografie.
12 Terabyte ist umgerechnet wie viel?
Also ein Terabyte sind 1000 Gigabyte. Also
mehr als 100.000 Bilder und Videos und das nur bei diesem einen Fall. Was so eine Arbeit über die Jahre mit der Psyche macht, das sei noch gar nicht richtig erforscht, warnt nun der Bund deutscher Kriminalbeamter. Wenigstens können die Ermittlerinnen und Ermittler jederzeit psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Zurück zur anstehenden Hausdurchsuchung. Die Kommissarinnen wollen nun in die Wohnung.
Die Polizei, machen Sie mal bitte die Tür auf.
Der Mann öffnet. Gut eine Stunde dauert die Durchsuchung. Die Kommissarinnen finden belastende Bilder und Videos.
Er hat immer wieder betont, das sind ja nicht seine Kinder. Er macht ja nichts. Und wir haben ihm dann erklärt, dass jedes Bild quasi einen sexuellen Missbrauch von einem Kind darstellt. Dass es halt letztendlich echte Kinder sind, die da angegangen werden. Da fehlt die Einsicht bei vielen.
Trotz all der verstörenden Bilder und Videos, die beiden wollen ihren Job machen, um Täter zu finden und Kinder zu schützen.
Weitere Nachrichten des Tages, jetzt Romy, mit dir.
Die israelischen Angriffe auf Ziele im Gazastreifen dauern an. Getroffen wurden Gebäude in Jabalia im Norden des Gazastreifens. Im Süden des Gebietes traf es die Stadt Khan Yunis. In Gazastadt griff die israelische Armee mit Drohnen an. Es gab viele Tote und Verletzte. Im März hatte Israel nach einer dreimonatigen Feuerpause die Angriffe gegen die Terrororganisation Hamas wieder aufgenommen. Die Bundesregierung hat weitere 174 Bürger nach Deutschland zurückgebracht, die wegen des Krieges in Israel festgesteckt hatten. In Berlin landete am frühen Abend ein Sonderflug aus der jordanischen Hauptstadt Amman. Die Fahrt dorthin hatten die Passagiere selbst organisieren müssen. Bereits gestern gab es einen ersten Sonderflug. Die vom Auswärtigen Amt gecharterte Maschine brachte 171 Deutsche und ihre Angehörigen nach Frankfurt. In vielen Teilen Deutschlands haben Katholiken heute Fronleichnam gefeiert. 60 Tage nach Ostern erinnerten sie mit Prozessionen und Gottesdiensten an das letzte Abendmahl Christi. Heutzutage wird die Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi in der Eucharistie gefeiert. Einige Fronleichnamsveranstaltungen fanden auf dem Wasser statt, wie hier auf dem großen Alpsee im Allgäu. Nach einem Gottesdienst auf der Seebühne fuhren der Pfarrer und seine Ministranten auf einem Schiff hinaus und machten mehrere Stationen an Land. Eine Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist bei einem Routinetest in Texas explodiert. Dieses Mal sogar schon vor dem Start. Die Rakete ging in einem Feuerball auf, während ein Testflug vorbereitet wurde. Verletzt wurde niemand, wie die Behörden mitteilten. Für die umliegenden Gemeinden habe keine Gefahr bestanden. Die Ursache der Explosion ist noch unklar.
Es sind die Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Das weiß jeder, der mal eine Fremdsprache gelernt hat. Im brandenburgischen Guben und im benachbarten polnischen Gubin lernen schon die Kleinsten, dass ein Buchstabe einen Unterschied machen kann. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zieht sich durch die Doppelstadt an der Neiße nämlich die deutsch-polnische Grenze und damit auch eine sprachliche Barriere. Doch damit es mit dem gegenseitigen Verständnis klappt, wird schon in den Kitas daran gearbeitet, wie Griet von Petersdorf mittendrin in Guben zeigt.
Dzień dobry oder auch guten Tag.
Cześć
wie hallo. In diese Gubener Kita kommt jede Woche eine polnische Sprachlehrerin. Heute ist Natalia Cichosz da. Eine Stunde Polnisch für die kleinsten deutschen Gubnerinnen und Gubner und irgendwann können sie fließend beides, so das Ziel des Sprachprojekts. Gut, wenn die Kleinen schon zwei Sprachen lernen, zumal sie sie jetzt aufsaugen wie ein Schwamm. Im Übrigen gibt es hier auch polnische Kinder, die geben auch manchen Sprachfetzen weiter. Und schon muss Natalia Cichosz wieder los, zurück nach Gubin in Polen. Dort unterrichtet sie dann Deutsch. Das polnische Gubin, das deutsche Guben. Die Orte sind nur durch die Neiße getrennt. Denn das alte deutsche Guben wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt. Nun spricht man von Doppelstadt. Ein gutes Miteinander ist das stete Ziel. Getrübt allerdings durch die derzeitigen Grenzkontrollen. Krzysztof Zdobyłak läuft oder fährt täglich über die Brücke. Er lebt in Gubin, arbeitet aber in Guben beim Bürgermeister Fred Maro. Zdobyłak hat in Deutschland studiert, er kennt beide Seiten.
Gut, ich habe da jemanden die Presse fertig gemacht.
Ein Pole als engster Mitarbeiter des deutschen Bürgermeisters, da wunderten sich einige, aber Fred Maro wollte das bewusst so.
Gerade auch, wenn man sich wirklich für die Nachbarhälfte unserer Stadt interessiert, ist es wichtig, dass man auch jemanden hat, der vielleicht da lebt und das ein oder andere auch erzählt, was nicht in der Zeitung steht.
Manchmal brauchen wir mal gar nicht reden, wir gucken uns mal in die Augen und ich weiß, was Maro denkt.
Auch der Bereich Wirtschaftsförderung liegt bei ihm. Und solche Geschichten mag er. Das polnische Unternehmen Grupa Azoty hat ein Nachfolgeunternehmen des einstigen VEB Chemiefaserwerks übernommen. Samt deutschem Personalstamm Sebastian Bielak ist der Personalleiter.
Guten Morgen, Jungs.
Morgen.
Hey. Alles klar?
Hallo, alles gut.
So. Grüß dich. Tschüss. Schema. Salam.
Wir gehen mal zu dir in den Kontrollraum und gucken, ob alles in Ordnung ist, ja? Mühelos jongliert er mit den Sprachen. Ein Pole, aufgewachsen in Hannover. Gerade einer wie er passt perfekt hierher. Guben-Gubin vermarktet sich als gemeinsame Wirtschaftsregion. Es läuft.
Gucken Sie jeden Tag auf Polen?
In der Tat, ja. Und zwar ist mein Büro dort vorne auf der anderen Seite. Auch ich habe Blick nach Polen.
Wer deutsch-polnisch unterwegs ist, kann hier in der Region durchaus was werden.
Es werden deutsche Mitarbeiter oder deutsche Kollegen werden auf der polnischen Seite gesucht und andersrum.
Wobei gut deutsch sprechende Polen normal, gut polnisch sprechende Deutsche eher rar sind. Ganz ausgeglichen ist es nicht. Eine neue Ausstellung zeigt das Gemeinsame. Zwei Städte, ein Herzschlag, so der romantische Titel. Und hier kommen sie zusammen, die Gubner und die Gubiner. Einer von ihnen ist Michał Maniowski, Rettungsschwimmer im Nebenberuf. 50% meines Lebens bin ich hier, 50% drüben. Ich arbeite in Deutschland, bin aber auch in Polen aktiv, wie man hier sieht. Und da ist das Bürgermeister-Duo, vereint vielleicht im Geiste, aber sprachlich getrennt, ausgerechnet. Der Pole spricht kein Deutsch, der Deutsche kein Polnisch.
Wir werden das so machen, dass die Rede, die ich halte, gleichermaßen Herr Bowoczku auf Polnisch hält, sodass wir uns die Dolmetscherleistung an der Stelle sparen.
Da ist meine Tochter. Viktoria aus Gubin, mit Klarinette weithin sichtbar, von deutscher und polnischer Seite. Und wie ist es mit dem Deutsch? Eher nicht. Noch nicht. Wir haben noch viel vor uns. Das, was wir können?
Alles gut.
Damit daraus mehr wird, dafür soll die Sprachbrücke sorgen in den Kitas in Guben und in Gubin.
Wer in den 90er Jahren bei Steven Spielbergs Klassiker Jurassic Park im Kino saß, der wird den Schauer vielleicht noch in Erinnerung haben, den allein das Schnaufen und Grollen so eines Tyrannosaurus Rex auslösen kann. Der Film über gentechnisch neu gezüchtete Urzeitgiganten hat damals einen globalen Dinosaurier-Hype ausgelöst, der offensichtlich bis heute nicht ausgestorben ist. Über die Jahrzehnte ist so aus dem Jurassic Park längst die Jurassic World geworden. Und damit wurde auch die Filmreihe immer größer. Dabei bleibt die Geschichte im Grunde immer gleich. Genauso wie die Erkenntnis, dass die Welt offenbar zu klein ist für Menschen und Dinos. Nicht nur in einem Fernsehstudio. Jetzt wurde in Berlin die Deutschlandpremiere der neuesten Jurassic World-Ausgabe gefeiert, die Wiedergeburt. Markus Rea war für uns dabei.
Scarlett Johansson im Kampf gegen die Riesendinos. Als Zora Bennett, als Expertin für verdeckte Operationen, leitet sie eine riskante Expedition.
Neuer Pfeil! Okay!
Sie soll für einen Pharmakonzern Dino-DNA erbeuten, für neue, bahnbrechende Herzmedikamente. Sie ist eine Frau, die ihr gesamtes Berufsleben beim Militär gedient hat. Und sie hat in ihrem Leben irgendwie den Punkt erreicht, wo sie... Sie ist irgendwie ausgebrannt und sie sucht nach dem nächsten Kapitel. In Jurassic World, die Wiedergeburt, landet das Expeditionsteam auf einer verlassenen Insel. Zutritt eigentlich verboten, denn hier wurde einst an den prähistorischen Urviechern geforscht.
Die Eigentümer des Parks führten Experimente durch. Die schlimmsten haben sie zurückgelassen.
Die Dinosaurier hier sind aber nicht nur gefährlich, sie sind auch gefährdet. Die Ökologie des Planeten hat sich verändert. Überleben ist für sie nur noch in Äquatornähe möglich. Eine deutliche Anspielung auf den Klimawandel. Inspiriert wurde der Plot von Schriftsteller Michael Crichton. Der hatte schon die Vorlage für den ersten Jurassic-Film geliefert, Anfang der 90er Jahre. In vielen seiner Arbeiten spielt er mit diesem Umweltschutzgedanken. Mit der Verantwortung, die wir als Menschen haben, zum großen Ganzen beizutragen, zur Gesundheit des Planeten. Für Regisseur Gareth Edwards war es wichtig, möglichst viele der Action-Szenen draußen, quasi in freier Wildbahn zu drehen und nicht im Studio. Komischerweise konnten wir keine Dinosaurier finden, da mussten wir ein bisschen am Computer nachhelfen. Aber für die Umgebung waren wir in Südostasien mit diesen verrückten Felsformationen, Mangrovensümpfen, Wasserfällen, Stromschnellen und so. Wir haben sie etwas nachbearbeitet, doch das Publikum sollte schon glauben, dass sie wirklich da sind. Jurassic World, die Wiedergeburt, auch in Teil 7 der Reihe altbekannte Dino-Action. Und für das Filmteam um Scarlett Johansson ein Abenteuer mit vollem Körpereinsatz.
Hilf mir!
Los jetzt! Für viele in Deutschland hat mit dem heutigen Feiertag ja schon ein besonders langes Wochenende begonnen. Carsten, wie wird das Wetter dazu?
Ja, das Wetter bleibt absolut sonnig, es bleibt sommerlich und es wird von Tag zu Tag sogar noch etwas wärmer. Wir haben ja am Samstag auch den kalendarischen Sommeranfang und dann wird es sogar richtig heiß. Die Hitze kommt aus dem Südwesten Europas. Kurzer Blick auf den Satellitenfilm des heutigen Tages. Viel Sonnenschein bei uns mit nur wenigen kleinen Wolken in der Nordhälfte Deutschlands. Sehr sonnig war es auch heute in Frankreich bis nach Spanien hinunter, bis allerdings sich dann hier am Nachmittag teilweise große Gewitterwolken bildeten. Denn hier liegt sozusagen der Hotspot Europas. Die Temperaturen heute Nachmittag zeigen das sehr schön. In Berlin gab es 23, am Oberrhein waren es heute 30 Grad, im Süden Frankreich 36, im Süden Spaniens vor den Gewittern 42 Grad. Die kommen zum Glück nicht zu uns, aber diese Luftmasse aus Südfrankreich, die wird uns erreichen und zwar im Verlauf des Wochenendes mit dem Höhepunkt am Sonntag hier am Trend von Köln schon zu sehen. Da können die 36 Grad zum Teil erreicht und örtlich auch überschritten werden. Allerdings nur für einen Tag, weil danach folgen die Gewitter und es folgt die Abkühlung. Das Wetter für die nächsten 24 Stunden ist ziemlich einfach und schnell erzählt. In der Nacht bleibt es wolkenlos und tagsüber scheint überall die Sonne. Bei einem zumeist wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag ziehen im Westen ein paar Schleierwolken auf, aber auch die sind kaum zu sehen. Sie werden nur sehr dünn sein. Die Temperaturen gehen heute Nacht in den Mittelgebirgstälern auf 5 bis 6 Grad zurück. Ansonsten sind es 7 bis 17 Grad. Und morgen erreichen die Temperaturen 19 Grad in Rostock und bis zu 31 Grad in Freiburg. Die weiteren Aussichten, und das sehen wir das Wochenende. Am Samstag erreichen die Temperaturen schon bis zu 33 Grad bei einem sehr sonnigen Tag. Am Sonntag geht es sonnig und sehr heiß weiter mit örtlich bis zu 37 Grad. Am Abend dann erste Gewitter und Regenschauer. Und die sorgen spätestens am Montag dann für wieder angenehmere Temperaturen.
Zum Glück. Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt mit Satire weiter.
Denn es folgen die Kolleginnen und Kollegen von Extra 3 und anschließend Reschke Fernsehen.
Unbedingt dranbleiben. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.